Schönen Sonntagmorgen. Ich freue mich, ja, heute Morgen hier zu sein, zum Karnevalssonntag und die Predigt machen zu dürfen. Ich möchte zu Beginn der Predigt ja, noch gemeinsam mit euch beten. Ja, dein Wort ist die Wahrheit. Ich bitte dich, dass du uns offene Herzen und offene Ohren schenkst, ja, diese Wahrheit heute zu hören und aufzunehmen. Ja, und auf dich hinzuwachsen. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Amen. Ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Ich habe euch erstmal eine Frage mitgebracht. Wie wächst eigentlich Gemeinde? Also wie wächst die EFG Aachen? Eine mögliche Antwort könnte sein, immer dann, wenn mehr Leute dazukommen, als Leute weggehen. In der Jahresgemeindeversammlung haben wir immer so Auflistungen, 3 gestorben, 4 ausgetreten, 3 Taufen, 3 Eintritte macht ein Nullwachstum oder ein Minus-2-Wachstum oder ein Plus-3-Wachstum. Also Gemeinde wächst immer dann, wenn mehr Leute dazukommen, als weggehen. Es gibt aber vielleicht auch noch eine andere Form von Wachstum, auf die möchte ich heute fokussieren. Ich glaube, eine Gemeinde kann auch geistlich wachsen. Eine Gemeinde kann in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und möglicherweise hat das eine ja auch etwas mit dem anderen zu tun. Ich habe euch einen Predigttext ausgewählt, aus Epheser 4, die Verse 11 bis 16, der sehr, sehr viele Aspekte dieses Wachstumsprozesses ja, beinhaltet. Und ich will heute 2 davon rausgreifen. Aber hört erst mal selbst. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinung, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe auferbaut. Ich möchte 2 Punkte aus diesem Text rausgreifen. Ja, und er beinhaltet ja viel, viel mehr. Ihr habt zum Anfang schon gesehen, da geht es um den sogenannten 5-fachen Dienst, verschiedene Dienste, die der Gemeinde gegeben sind. Die möchte ich heute nicht besprechen. Sondern ich möchte einmal herausgreifen, warum und wohin soll Gemeinde eigentlich wachsen. Warum überhaupt Wachstum? Ist das nötig? Und als zweites möchte ich ja, zeigen, dass Gemeinde so eine Art Lerngemeinschaft ist. Ja, dass Gemeinde ein Ort ist, wo viele beteiligt sein sollten und können, um eben diesen Wachstumsprozess, der hier angesprochen ist, gemeinsam zu gestalten. Beginnen wir mit dem Ziel. Paulus beschreibt hier einen dreigliedrigen Wachstumsprozess. Auf der untersten Stufe sagt er, hey, ihr sollt wachsen, damit ihr nicht seid wie unmündige Kinder. Damit ihr nicht ja, von jedem kleinen anderen, was an euch herangetragen wird, von jeder Irrlehre, von jedem, was euren Glauben herausfordert, umgeschubst werdet. Was nicht jeder euch beeinflussen kann und euch euren Glauben wieder rauben kann. Ihr sollt wachsen, damit ihr nicht seid wie unmündige Kinder. Er sagt, auf der zweiten Ebene, ihr sollt Jesus ähnlicher werden. Wir dürfen ja in diesem Wachstumsprozess Jesus als Vorbild nehmen und dürfen ihm auf der Spur sein. Wir dürfen lernen, was es heißt, ja, zu leben wie Jesus. Und Höhepunkt steht in Epheser 4, Vers 13. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Das muss man vielleicht nochmal lesen. Soll zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Also salopp gesagt, du darfst wie Jesus sein. Du darfst Jesus nicht nur ähnlich werden, sondern du darfst so werden wie er. Ja, wie soll das denn gehen? Ist das nicht ein zu großes Ziel? Was muss ich dafür tun, um diesem Jesus, dem Sohn Gottes, nicht nur ähnlich zu werden, sondern ihm gleich zu werden? An vielen Stellen im Neuen Testament wird Jesus als der erste neue Mensch beschrieben. Der erste neue Mensch, ja, der gekommen ist, um uns zu zeigen, wie Menschheit aussieht, ja, wie Gott sie geschaffen hat. Wie Menschsein aussieht ohne die Verzehrung der Sünde. Adam, so lehrt das Neue Testament, ja, ist derjenige, der uns zeigt, wie Menschsein unter der Sünde aussieht, unter der Verzehrung der Sünde, wie das Leben ja durch die Sünde kaputt gemacht wird und wir immer wieder mit dieser Sünde eben halt auch herausgefordert sind, ja, zu leben. Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Leben ohne Sünde aussieht, wie Leben ohne diese Verzerrung und ohne die Macht der Sünde aussieht. Und er ist nicht nur gekommen, um uns ja das vorzuhalten und zu sagen, guck mal, so hätte es sein können, schade, so hat Gott sich das ausgedacht, sondern um uns mit hineinzunehmen in einen Prozess der Verwandlung, dass wir eines Tages tatsächlich ja dieses erleben dürfen. In der Bibel wird dieser Prozess der Umwandlung oft als Heiligung beschrieben. Ziel dieser Heiligung ist es eben, Jesus ähnlicher zu werden und letztendlich ihm gleich zu sein. Das meint es, wenn dieser Text davon spricht, zu wachsen, geistlich zu wachsen. Wir dürfen ja das, was die Sünde in unserem Leben kaputt gemacht hat, lernen, Stück für Stück sein zu lassen, weil Jesus für uns gestorben ist und uns diesen Weg frei gemacht hat, ja, Mensch zu sein ohne Schuld. In Philipper 1, Vers 6 heißt es, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird bis zu jenem großen Tag und zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also das, was wir jetzt schon beginnen, Nachfolge Jesu, ihm ähnlicher zu werden, wird er eines Tages zur Vollendung bringen. Wir dürfen sehen, wir dürfen erleben, was es wirklich heißt, Mensch zu sein, ohne Macht der Sünde, ohne die Verzerrung und ohne das, was die Sünde kaputt gemacht hat. Irgendwie eine coole Perspektive. Wenn ich so auf Jesus gucke, denke ich manchmal, das würde ich auch gern können, so wäre ich auch gern und so viel Geduld und so viel Liebe hätte ich. Und dann merke ich aber, wie diese Verzerrung, wie diese Macht der Sünde in meinem Leben doch vieles kaputt macht. Und ich finde es eine schöne Perspektive, die Gott hier aufmacht, dass er sagt, es muss nicht so sein, es muss nicht so bleiben. Ich möchte uns hineinnehmen in diesen Verwandlungsprozess und wir dürfen darauf vertrauen, dass er dieses gute Werk, das er in uns begonnen hat, eines Tages auch zum Abschluss führen wird. Bleibt die zweite Frage, wie geht das eigentlich? Wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Wer macht das in mir? Wie kann ich eigentlich Jesus ähnlicher werden? Und ich glaube, wenn wir diesen Epheser-Text nochmal angucken, dass uns ja ein Ort zeigt, an dem das passieren kann. Der Epheser-Text zeigt uns, dass Gemeinde, dass der Leib Christi im Prinzip ja der Lernort ist. Diese Nachfolge Jesu, diese Verwandlung in Christus zu lernen. Dass wir nicht alleine zu Hause im stillen Kämmerlein sitzen und sagen, Herr, mach mich ein bisschen frommer, sondern dass Gott uns ganz bewusst in eine Gemeinschaft hineinstellt. Er sagt, hier kannst du das lernen. In dieser Gemeinschaft möchte ich Schritt für Schritt mit dir gehen. Und das möchte ich mir mit euch heute angucken. Ich glaube, dass Gemeinde ja der große Bildungsentwurf Gottes ist, dass Gott ja Gemeinde gesetzt hat, als Lerngemeinschaft. Und wir dürfen in dieser Lerngemeinschaft ja Teil sein und dürfen mit ihm und auf ihn zu wachsen. Und das Spannende ist, ich möchte heute einen großen Exkurs machen, ja, dass das, was ich so als göttliches Lernprinzip aus diesem Epheser-Text hier sehe und entnehme, ja, in den letzten Jahrzehnten tatsächlich in der Wissenschaft, in der Lerntheorie auch entdeckt worden ist und als ganz große neue Nummer verkauft wird. Da möchte ich heute ein wenig mit euch hinein gehen und euch zeigen, warum Lernen in dieser Lerngemeinschaft ja, Sinn macht und ein guter Ort ist, sich einzubringen und Teil davon zu sein. So, ungefähr in den 80er Jahren wurde eine neue Lerntheorie entdeckt, die angeregt worden ist von der Soziologie, von der Systemtheorie, konstruktivistische Ideen ja, mit berücksichtigt hat. Und man nannte diese ja, Lerntheorie eben Lernen in einer Lerngemeinschaft. Ich lese euch mal die Definition vor. Unter einer Lerngemeinschaft versteht man eine Gruppe von Personen, also so ähnlich wie hier, die sich zusammenschließt, um sich gemeinsam mit einem bestimmten Thema, Glauben, Nachfolge Jesu, auseinanderzusetzen. Das gemeinsame Lernen, der Wissensaustausch unter den Mitgliedern und das Arbeiten an konkreten Problemstellungen, wie werde ich Christus eigentlich ähnlicher, mit einem gemeinsamen Ziel, eines Tages verwandelt zu sein, ja, in das Bild, was Jesus uns gibt, stehen dabei im Vordergrund. Also von der Definition ein Lernen, ein gemeinsames Lernen in einer Lerngemeinschaft, ganz anders, als wir das so kennen, so wie wir heute Morgen jetzt hier lernen. Ich stehe jetzt hier vorne und erzähle euch etwas. Und bestenfalls geht ihr heute Mittag nach Hause und wisst noch grob, worum es ging. Und noch besser, nehmt ihr irgendwas mit, wo ihr sagt, hey, das war interessant, das will ich in meinem Leben irgendwie umsetzen. Aber es ist nicht Lernen in einer Lerngemeinschaft, das ist frontales Lernen, frontaler Unterricht. Und diese Theorie der Lerngemeinschaft sagt, Lernen funktioniert anders. Oder besseres Lernen funktioniert anders. Wir haben zwei große Thesen. Die erste These ist, die in dieser Definition drin steckt, Lernen ist immer ein soziales Geschehen. Lernen geschieht immer zwischen Menschen, und zwar, ob ich das will oder nicht. Wenn ich mit Markus unterwegs bin, dann ist das irgendwie ein Lernprozess, ob der Markus das will oder nicht. Wir beobachten uns, wir nehmen einander wahr, wir erzählen einander von dem, was wir wissen oder auch nicht wissen. Und es entsteht in diesem Miteinander, will ich gleich noch näher ausführen, etwas, was man wie Lernen bezeichnen kann. Also Lernen ist immer ein soziales Geschehen, hat etwas mit den Beziehungen von Menschen zu tun und ist eben nicht frontal eins zu eins von vorne als Angebot an viele. Und die zweite Erkenntnis, die ich für wesentlich halte, ist, dass das, was ich weiß, zutiefst etwas mit mir zu tun hat. Also Wissen, Erkenntnis ist nicht etwas, was objektiv im Raum rumhängt, wo man sich so bedienen kann und pflücken kann, sondern das, was ich weiß, ist mein Wissen. Man spricht sogar davon, dass es in mir selbst inkorporiert ist. Es gehört zu meinem Körper, es gehört zu meiner Person, es gehört zu mir und es ist ein Stück weit auch untrennbar mit mir verbunden und auch gar nicht so einfach mit anderen immer zu teilen. Ich hatte schon eine Definition gezeigt. Ich glaube, dass diese Definition einer Lerngemeinschaft sehr, sehr viel mit Gemeinde und sehr, sehr viel auch mit diesem Epheser-Text zu tun haben. Im Epheser-Text wird bei der Beschreibung der Ziele immer auch diese soziale Dimension deutlich. Andreas hat ja die letzten Wochen schon viel auch über Gemeinde als Leib, als Körper gesprochen. Auch da wird ja deutlich, wie wir eng zusammenhängen, wie wir nicht voneinander können, nicht voneinander lassen und wie jeder Einzelne eine wichtige Aufgabe auch in dieser Gemeinschaft irgendwie hat. Im Epheserbrief heißt es, jeder trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe gebaut. Jeder trägt, nicht nur einer trägt oder ein paar tragen, sondern jeder trägt. Jeder trägt dazu bei, dass das Ganze, dass der Leib Christi ja, auf Jesus hin zuwächst. Und ganz am Anfang heißt es, Ziel ist es, die Einheit im Glauben und die Einheit in der Erkenntnis des Sohnes. Es geht also nicht primär darum, dass ich vorankomme, dass ich Jesus ähnlicher werde, sondern dass wir gemeinsam als Leib Christi ja, eine gemeinsame Dimension davon entwickeln, was es heißt, Jesus Nachfolger zu sein. Um das ein bisschen genauer zu verstehen, wie so ein Lernen in einer Lerngemeinschaft funktioniert, habe ich euch heute eine Theorie von zwei Japanern, Nonaka Takoichi heißen die, also der eine heißt Nonaka, der andere heißt Takoichi, mitgebracht, die das Ganze versucht haben, für Unternehmen gewinnbringend anzuwenden, zu zeigen, wie Unternehmen besser lernen können, wie Unternehmen besser neues Wissen generieren können. Und ich glaube, dass wir da eine ganze Menge von lernen können. Deswegen möchte ich da mit euch ein bisschen hineingehen in diese Theorie und möchte am Leben von Jesus, das er mit seinen Jüngern geführt hat, also ja auch eine ganz enge Lerngemeinschaft, immer wieder zeigen, wie das aussehen kann, dass neue Erkenntnis des Sohnes und neuer Glaube ja in diesen verschiedenen Prozessen des Lernens entstehen kann. Wir machen heute ein Experiment. Ich will mal gucken, ob ich auf der Flipchart was malen kann und ihr das da oben sehen könnt. Schauen wir mal. Ich habe euch hier eine kleine Schaubild mitgebracht. Ja, gut geht's nicht, aber man kann es erkennen. Nehmen wir das mal so. Die beiden sagen, es ist nicht ihre Erfindung, sie haben das selber auch von einem anderen Forscher übernommen, dass man Wissen in zwei Kategorien einteilen kann. Einmal in das explizite Wissen. Das sind, ich würde mal sagen, harte Fakten. Das ist etwas, über das man reden kann, das man ganz genau beschreiben kann. Also alle, die hier irgendwas Naturwissenschaftliches studieren, das sind Formeln, das sind Fakten, das ist sauber, das ist beschreibbar, das ist lehrbar, das explizite Wissen. Und sie beschreiben, dass sehr, sehr häufig, wenn gelernt wird, nur auf dieser Ebene gelernt wird. Deswegen habe ich euch hier so einen Eisberg aufgemalt. Also wer das noch nicht erkannt hat, das ist ein Eisberg. Ja, hier ist die Wasseroberfläche, das ist der Berg. Ja. Und hier ganz oben guckt nur dieses explizite Wissen raus, weil sie sagen eben halt, Lernprozesse konzentrieren sich fast immer auf diesen Part. Auf harte Fakten, auf was kann ich lernen, was kann ich auswendig lernen, was ist klausurrelevant. Ihr kennt das, ja. Und dieser ganze Bereich des impliziten Wissens spielt beim Lernen oft gar keine Rolle. Implizites Wissen, sagen Sie, ist etwas, was zutiefst mit mir selbst zu tun hat. Also zum Beispiel eine Form von Routine. Wenn ich etwas kann, wenn ein Bäcker, ne, der weiß genau, wie er irgendwie den Teig kneten muss, damit nachher ein schönes Brötchen rauskommt. Und der kann das auch nicht direkt den Nächsten übertragen und sagen, pass auf, das musst du so machen, sondern er hat das 20 Jahre lang gemacht. Der weiß genau, wie das geht. Oder Heribert, wenn du einen Patienten da liegen hast, du weißt, wie das geht. Wenn irgendjemand anders sagt, du musst da so ein bisschen drücken und da, das ist wahrscheinlich schmerzhaft für den Patienten. Das heißt, hier spielen Routinen, hier spielt Wissen, was ich verinnerlicht habe, was zu meinem Wissen, zu meiner Erkenntnis geworden sind, aber auch ja, Modelle, wie ich die Welt verstehe, wie ich der Welt gegenüberstehe. Also Vorstellung vom Leben, Ideale vielleicht, eine ganz große Rolle. Und das prägt letztendlich auch mein Leben. Das ist das, was ich wirklich weiß, nicht das, was ich wiedergeben kann. Und Sie behaupten jetzt, ich habe euch noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Wie man sich das gut vorstellen kann, ist nicht mein Fahrrad. Wen nehmen wir denn mal? Dirk Johann, erklär mir doch mal, wie man Fahrradfahren lernt. Was muss ich machen, um Fahrrad zu fahren? Das ist jetzt nicht sehr explizit, das Wissen. Also jeder von euch wird wahrscheinlich Fahrrad fahren können, gehe ich mal von aus. Irgendwie habt ihr das ja auch irgendwann gelernt, aber selten lernt man das über explizites Wissen. Explizites Wissen wäre zum Beispiel, welchen Neigungswinkel muss mein Lenkrad haben? Welche maximale Geschwindigkeit brauche ich beim Treten? Wie sieht das eigentlich mit Fliehkraftgesetzen, mit Schwerkraft, Kreiselbewegung aus? Ihr könnt das ja mal versuchen, das exakt zu beschreiben, wie Fahrradfahren geht. Wie man das wirklich, ja, haargenau, ja, du kannst das, Arne? Genau, Gleichgewicht strampeln. Das heißt, ihr seht schon, das ist gar nicht so leicht exakt zu beschreiben. Und doch haben wir das irgendwann gelernt. Wie haben die meisten von euch Fahrradfahren gelernt? Versuch macht klug, sagt Siegfried. Ja, es ist eine Form von Learning by Doing. Ne? Am Anfang hat der Vater vielleicht noch festgehalten. Danach hat er dreimal zugeguckt, wie ihr euch auf die Nase gelegt habt. Und irgendwann hat man so das Gefühl, ohne genau die Gesetze zu kennen, die dahinter sind, wie schnell muss ich eigentlich treten? Wie geht das mit Bremsen, mit Anfahren? Und es entwickelt sich ein gewisses Selbstbewusstsein. Und es wird zu meinem eigenen Business inkorporiert und mittlerweile denke ich ja gar nicht mehr darüber nach, wie Fahrradfahren geht. Ich steige auf und fahre los. Ja? Ihr kennt das beim Autofahren. Wer Autofahren kann, kann das. Wer seinem Sohn oder seiner Tochter versucht, Autofahren beizubringen, zu sagen, du musst gleichzeitig schalten, kuppeln, merkt, es ist gar nicht so einfach. implizites Wissen ja, mit anderen zu teilen. Nun, Nakata Koichi sagen jetzt, neues Wissen entsteht immer da, wo zwischen diesen beiden Wissensarten, implizites und explizites Wissen, und zwischen vielen Personen in einer Lerngemeinschaft eine Form von ja, Kommunikation, Interaktion stattfindet. Das will ich euch ein bisschen zeigen. Also es sind immer noch Eisberge, jetzt zwei, ja, das ist die Wasseroberfläche. Auf der allerersten Ebene sagen sie, neues Wissen entsteht. Wenn zwischen diesem harten Wissen, zwischen dem expliziten Wissen, das Menschen haben, eine Form von Austausch stattfindet. Also wenn sich zwei Studenten treffen in einer Lerngruppe und darüber reden, was sie wissen und gegenseitig helfen, vielleicht eine Formel oder irgendetwas zu verstehen, dann entsteht bestenfalls neues Wissen, dass der eine nachher das versteht, was der andere versteht, dass man eine Form von Erkenntnis hat und sagt, ah, so geht das, jetzt habe ich das begriffen. Also eine Form von Diskussion, eine Form von Austausch über das, was, ja, was auch sprachlich gut auszudrücken ist, was explizit ist. Ich habe mir das so bei den Jüngern, bei Jesus versucht vorzustellen, wenn Jesus über das Gesetz lehrt, dann trifft er auf eine gewisse Vorstellung von dem Gesetz, von der Tora, die die Jünger hatten. Das war irgendwie da, da konnten die drüber reden. Und Jesus ja, lehrt ja auch darüber und zeigt ihnen, wie er das Gesetz versteht. Er sagt ja nicht, es ist alles schlecht, was ihr glaubt, sondern er knüpft an und sagt, es kommt mir nicht so sehr auf den Buchstaben an, sondern es kommt mir viel, viel mehr darauf an, was mit eurem Herz ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, war die neue Erkenntnis zum Gesetz, die Jesus ihnen brachte. Und ja, man kann sich richtig vorstellen, wie es bei den Jüngern anfängt zu rattern und sagen, hä? Ja, das ist irgendwie das, was wir glauben, aber es ist auch ein Stück weit neu. Und wo man dann anfängt zu diskutieren und zu sagen, Jesus, wie meinst du das eigentlich? Wie kann ich denn Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und du sollst nicht töten miteinander vereinbaren? Das geht auch ganz gut. Ja, war nicht das beste Beispiel, aber... Ihr wisst, was ich meine. Also durch Kombination, so nennt er das, durch Kombination entsteht neues Wissen oder kann neues Wissen entstehen. Der zweite Aspekt, sagt er, das ist viel, viel schwieriger und das wird beim Lernen viel, viel zu häufig eben halt vernachlässigt. Das ist diese Bewegung hier. Sie nennen das Externalisierung. Ich würde es mal Ausdruck nennen. Also das, was in mir selbst vorhanden ist, was ich selber als meine Erkenntnis, meine Modelle, meine Routinen beschreibe, wie kann ich das mit anderen teilen? Wie kann das aus mir herauskommen? Wie kann ich ja, das so mit irgendjemand anders teilen, dass für den neues Wissen entstehen kann? Wie kann ich meine Fähigkeit, Fahrrad zu fahren, mit irgendjemand teilen? Wie kann ich darüber reden, dass jemand anders das lernt, wie Fahrradfahren geht? Wir sagen, am besten geht das, indem man, weil es eben so schwer zu beschreiben ist, indem man Bilder verwendet, indem man Metaphern, Analogien verwendet, ja, die das, was man selber empfindet, ja, mit anderen teilt oder sie mit auf einen Weg nimmt. Also beim Fahrradfahren vielleicht, mir hat zum Beispiel immer geholfen, guck nach vorne. Das ist ein ganz guter Tipp beim Fahrradfahren. Guck nach vorne, fokussiere dich auf vorne, weil damit gleichzeitig auch das Gleichgewicht ja irgendwie mit eine Rolle spielt. Man ist fokussiert nach vorne. Oder man könnte über das Fahrradfahren an sich, wie fühlt sich das an, wenn man Fahrrad fährt, reden, um jemand anders mit hineinzunehmen in das, was man selber kann und weiß. Ich glaube, wenn wir nochmal zu den Jüngern, zu Jesus gucken, dass das, was er in den Gleichnisreden macht, genauso ein Aspekt ist. Im Johannesevangelium heißt es, dass Jesus sagt, dass er selber der Einzige ist, der den Vater, der Gott wirklich kennt, der eine tiefe Erkenntnis Gottes hat, der die ganz tief mit ihm, ja, in ihm verwurzelt ist. Nur, wie teilt er diese Erfahrung mit uns Menschen? Wie kann er uns mit hineinnehmen in sein Wissen? Ich glaube, er tut das über Gleichnisse zum Beispiel, indem er sagt, das Himmelreich ist wie, oder mein Vater ist wie. Oder indem er Gleichnisse erzählt, wie der Vater, der verlorene Sohn, die den Vater darstellen als einen liebenden, barmherzigen Vater, der die Arme offen hält für den verlorenen Sohn, wenn er nach Hause kommt. Solche Geschichten, solche Bilder, solche Analogien lösen ja etwas aus bei dem Zuhörer. Man kann sich gut vorstellen, wie die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, abends am Lagerfeuer saßen und dann sagt der Johannes vielleicht, hör mal Petrus, wie kann er das gemeint haben? Was kann er mit dem Gleichnis ausgesagt haben? Will er wirklich sagen, dass der Vater im Himmel so ein gnädiger Vater ist, wie in diesem Gleichnis? Kommt zum dritten Punkt. Wer Kinder hat, wird den kennen. Der dritte Punkt heißt Sozialisation. Das, was wir ja an implizitem Wissen haben, können andere von uns lernen, indem sie ja eine Form von Weggemeinschaft mit uns eingehen. Immer da, wo Freundschaften entstehen, immer da, wo Beziehung ist, wo Menschen gemeinsam ja Erfahrung im Leben teilen, entsteht automatisch Lernen. Bestenfalls hofft man ja, dass die Kinder gute Eigenschaften von einem lernen, wenn sie mit einem unterwegs sind. Da ist diese Nähe vorhanden, dass Kinder ja ein Stück weit Alltag, ein Stück weit Leben mit ihren Eltern teilen und ganz automatisch ja, beobachten, wie sehen die Eltern das Leben, wie gehen sie es an, welche Fähigkeiten bringen sie mit und ein Stück weit über Zeit von ihren Eltern lernen. Das meint Sozialisation. Ohne dass, wenn wir hier auf der oberen Ebene mal gucken, ohne dass über manche Dinge gesprochen werden muss, ohne dass Wissen ja, kommuniziert werden muss, entsteht neue Erkenntnis, entstehen neue Fähigkeiten, entsteht Lernen. Glaub nicht umsonst, dass Jesus direkt als einer seiner ersten ja, Tätigkeiten, als er begonnen hat zu lernen, ja, sich Jünger gerufen hat. Also im Prinzip in diese Lebensgemeinschaft eingeladen hat und gesagt hat, hey, seid mit mir unterwegs, seid meine Schüler, lernt von mir, guckt, wie ich es mache. Ein schönes Beispiel dafür finde ich, die Frage der Jünger nach dem Vaterunser im Prinzip. Sie sind tagelang, monatelang mit Jesus unterwegs und sie sehen, so heißt es immer wieder, wie Jesus sich in die Stille zurückzog, wie Jesus mit seinem Vater spricht, wie Jesus betet. Und eines Tages, ja, nachdem sie das ganz lange beobachtet haben, sagen sie zu Jesus, hey, wir wollen das auch, wir wollen auch so beten wie du. Zeig uns, wie das geht, zu beten. Lehre uns beten. Das heißt hier, ist über die Beobachtung, über das Unterwegssein etwas Neues entstanden. Kommt zum vierten Punkt. Der vierte Punkt meint die Internalisierung oder man könnte auch sagen Verinnerlichung von neuen Erkenntnissen. Also immer dort, wo ich eine neue Erkenntnis habe, sei es durch Kombination, sei es dadurch, dass jemand anders mir mit einem Bild etwas von seinem Wissen anbietet, steht ja die Frage dahinter, was mache ich damit? Lasse ich es außerhalb von mir? Oder schaffe ich es, es in mein bestehendes Wissen zu integrieren, etwas Neues entstehen zu lassen für mich ganz persönlich? Ich glaube, um explizites Wissen zu verinnerlichen, zu meinem zu werden, braucht es zwei Dinge. Einmal Mut, etwas auszuprobieren und eine gewisse Ausdauer. Ein guter Physiotherapeut wird man halt nicht über Nacht. Da muss man hin und wieder mal einen Patienten behandeln und eben halt vielleicht auch Fehler machen, vielleicht auch Dinge ausprobieren und in der Erkenntnis eben tatsächlich wachsen, bis man halt sagt, jetzt weiß ich, wie es geht. Und vor allen Dingen braucht es immer einen Punkt, in dem man sagt, jetzt fange ich an. Nur darüber zu reden, wie theoretisch ein guter Physiotherapeut aussieht, wird einen noch lange nicht zu einem machen. Petrus, um nochmal viel jünger zu gehen, erlebt das in seiner Berufung. Jesus kommt an den See Genezareth und begegnet einem frustrierten Petrus. Er hat die ganze Nacht gefischt, hat keinen Fisch gefangen, kommt frustriert und müde am frühen Morgen zurück und begegnet dort Jesus, der sagt, hey, fahr wieder raus, wirf dein Netz auf der anderen Seite aus und du wirst was fangen. Auf der Ebene explizites Wissen hätte man jetzt eine wunderbare Diskussion führen können. Jesus, du hast keine Ahnung, ich bin hier der Fischer, ich mache das schon seit 20 Jahren, es hat was mit Mondphase, mit dem Verhalten der Fische zu tun, funktioniert nicht. Und da hätte man wunderbar diskutieren können, aber Petrus hätte an diesem Tag nichts gelernt. Nur in diesem Moment, wo er sagt, okay, auf dein Wort hin will ich es tun. Wo er diesen Mut hat zu sagen, ich probiere das aus. Ich setze mich jetzt wieder ins Boot. Ich fahre tagsüber gegen alles Wissen und gegen alles Verstehen noch einmal raus. Ich werfe mein Netz auf der anderen Seite aus. Erst in dieser Bereitschaft, es auszuprobieren, entsteht eine neue Erkenntnis, eine neue Christuserkenntnis bei ihm, ja, die ihm sonst verwehrt worden wäre. Also das, was ihm angeboten wird, kommt in sein Leben hinein. Er verändert es. Nunaka und Takeuchi sagen nun, lernen in einer Lerngemeinschaft. Hier habe ich ja nur zwei Eisberge aufgemalt. Wenn wir jetzt heute Morgen hier sind, könnten wir jetzt 200 hier malen. Lernen in einer Lerngemeinschaft funktioniert dadurch, dass zwischen allen Beteiligten, zwischen allen Personen, die an so einem Lernprozess teilnehmen, diese vier Schritte immer wieder spiralförmig durchlaufen werden. Jeder Einzelne immer wieder das, was er selber weiß, was er für Erkenntnis hat, ja, nach außen bringt, versucht anderen anzubieten. Das Kombinationsstand für den, dass darüber geredet wird, ja, über unsere jeweilige Erkenntnis. Dass da, wo neue Dinge entstehen, der Mut ist, sie zu verinnerlichen, zu sagen, hey, das ist neu, das will ich ausprobieren, da will ich eine Routine entwickeln. Und dass über gemeinsame Erfahrungen, über gemeinsam unterwegs sein, ja, voneinander gelernt wird. Einfach im Alltag, einfach in dem, was wir gemeinsam tun. Im Leben von Petrus kann man das noch einmal schön sehen, wie so ein Output von so einem spiralförmigen Lernen sein kann. Eine Stelle, da fragt Jesus seine Jünger, wer bin ich eigentlich für euch? Er hatte vorher beschrieben, dass die anderen Menschen in ihm den Lehrer gesehen haben, den Propheten. Und er fragt seine Jünger, wer bin ich für euch? Und Petrus, weiß nicht, was in ihm so vorgegangen ist, aber vielleicht könnte man das so ein bisschen mithören, ja, was er alles schon erlebt hat mit Jesus. Diese vielen Situationen, wie ich gerade eine beschrieben habe, wo Jesus ihn herausgefordert hat und er gegangen ist und er neue Erfahrungen gemacht hat, wo er gemerkt hat, dieser Jesus ist was Besonderes, der ist mehr als ein Lehrer, mehr als ein Prophet. Die Erkenntnisse, die er im Unterwegssein mit Jesus ja gewonnen hat, Jesus zu erleben, wie er Kranke heil gemacht hat, wie er Sünden vergeben hat, die abendlichen Lagerfeuergespräche über das Gesetz. Und all dieses zusammengenommen lassen Petrus ja den Mut haben, das, was er selbst empfindet, rauszuhauen, zu sagen, du bist der Christus, du bist der Messias, auf den wir schon so lange gewartet haben. Und indem er das ausspricht, schafft er ja schon wieder einen Ausgangspunkt für neues Lernen, für das Lernen der anderen Jünger, indem er seine Erkenntnis in diesem Bild, du bist der Christus, du bist der Messias, ja, ausspricht, entsteht für die anderen diese Frage, ist er es wirklich? Kann ich das auch glauben? Also es entsteht ein spiralförmiges, ein aufeinander bezogenes gemeinsames Lernen. Ja, ein relativ langer Exkurs, ein wenig in die Lerntheorie. Ich finde aber sehr, sehr spannend, weil dieser Epheser-Text genau diesen Horizont aufmacht, dass er sagt, ja, es gibt ein paar Experten, es gibt Apostel, es gibt Lehrer, es gibt diejenigen, die hier einen wichtigen Dienst in einer Gemeinde übernehmen. Aber der Dienst hat immer die Funktion der Zurüstung, damit dann diese Lernprozesse untereinander geschehen können. Also es steht ganz explizit da, dass diese Zurüstung zum Dienst des Wachstums geschehen soll. Also wenn ja, Experten in Anführungszeichen einen Dienst in der Gemeinde tun, soll dadurch bei jedem Einzelnen die Fähigkeit entstehen, in so einen Lernprozess einzutreten, füreinander da zu sein, einander zu unterstützen, in der Erkenntnis Christi und im Glauben zu wachsen. Ich glaube, dieser Text fordert uns heraus, ja, nicht nur sonntags hier hinzukommen und hin und wieder mal eine gute Predigt zu hören, sondern ja, einerseits lernender zu sein auf jeder Ebene und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch lehrender zu sein für die Leute, mit denen ich in Beziehung stehe. Das, was ich an Erkenntnis habe, was Gott mir geschenkt hat, immer wieder auch mit anderen zu teilen. Ich glaube, dadurch entsteht in einer Gemeinschaft ja eine Dynamik, eine geistliche Dynamik, die Wachstum bedeutet. Ich glaube, dass Gemeinde auch so, wie wir sie konzipieren, so wie wir sie leben, unzählige Möglichkeiten dafür bietet. Ich weiß nicht, wer von euch in einem Hauskreis ist, aber gemeinsam Bibeltexte zu lesen, sich auszutauschen, ja, auf expliziter Ebene. Was glaubt der andere, was sieht der andere, wie versteht der andere den Text, Wie ist das mit dem Urtext? Da kann neues Wissen entstehen. Oder in Zweierschaften, in Freundschaften, ja, im Treffen, im Alltag kann Sozialisation passieren, kann ich voneinander lernen, was es heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Ziel des Wachstums, so hatte ich gesagt, ist das Wachsen im Glauben und in der Erkenntnis Christi in Einheit. Ich glaube, dass Gott uns als Ort des Lernens eben Gemeinde schenkt, Gemeinschaft schenkt. Er selbst ist ja auch Teil dieser Gemeinschaft. Er möchte Teil dieser Gemeinschaft sein, ist selbst das Haupt. Und er gibt uns all das, ja, was wir zur gegenseitigen Auferbauung, zum gemeinsamen Lernen eigentlich benötigen. Ich glaube, dass sich Lernen hierbei ja sehr vielfältig, sehr ganzheitlich und das gesamte Leben mit einbeziehend gestalten darf. Manchmal vielleicht auch unsere schlechten Erfahrungen mit einbezieht. Ich hatte es beim Fahrradbeispiel schon gezeigt. Learning by doing. Auch mal auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen. Miteinander tatsächlich so eine Form von, ja, Wachstumsprozess zu durchlaufen. Ich möchte die Predigt schließen mit dieser Einladung, Teil dieser Lerngemeinschaft zu sein. Nicht nur Lernender zu sein, sondern auch Lehrender zu sein. Und dein Teil zum Wachstum, ja, einer Gemeinde, konkret dieser Gemeinde, zu leisten. Denn ganz salopp gesagt, ich hatte ja am Anfang mit der Frage, wie wächst Gemeinde angefangen? Gemeinde wächst im Glauben immer dann, wenn ein Einzelner eine neue Erkenntnis gewinnt. Wenn ein Einzelner im Glauben gewinnt, wächst der ganze Leib mit. Und wenn dieser Einzelne, der etwas Neues entdeckt hat, was Gott ihm geschenkt und gezeigt hat, den Mut hat, das mit anderen zu teilen, entsteht eine Form von geistlicher Dynamik, ja, Wachstum. Und ich bin überzeugt davon, dass immer dort, wo Gemeinde geistlich wächst, auch ein zahlenmäßiges Wachstum die Folge sein wird. Wenn Menschen merken, Mensch, hier ist der Geist Gottes, hier ist die Erkenntnis Christi, ja, in einer Dynamik inbegriffen, im Wachsen inbegriffen, glaube ich, dass Gott Menschen hinzutun wird. Also ich darf euch einladen, Teil dieser Lerngemeinschaft zu sein, euren Platz zu suchen und zu finden und auf allen Ebenen, ja, für andere ein Wegweiser zu sein auf Christus hin. Amen. Einen kurzen Nachsatz zur Predigt noch machen. Wir sind gerade als Gemeindeleitung dabei, vielleicht habt ihr das im Gemeindebrief schon gelesen, ein, ja, Art Programm, ein Werkzeug auf den Weg zu bringen. Wir nennen es Gleiswerk. Mit diesem Programm, mit diesem Werkzeug wollen wir genau das, was ich heute gepredigt habe, ein Stück weit unterstützen. Wir träumen davon, dass Gemeinde eben so ein lernender Organismus wird, dass wir gemeinsam, ja, Jesus nachfolgen können und ihm ähnlicher werden können. Und dieses Programm soll ja Anschluss dazu liefern, soll neue Räume aufmachen, wo genau das stattfinden kann. Wir wollen nächsten Sonntag einen besonderen Gottesdienst feiern, wo wir euch dieses Programm ganz, ganz konkret nochmal vorstellen wollen und euch einladen wollen, euch dort einzubinden. Ihr könnt also schon gespannt sein. Andreas Reichert und Eckhard Radke werden das nächste Woche, ja, mit euch teilen und euch einladen, dieses neue Werkzeug ja auch zu entdecken. Ich denke, wir nehmen uns einen kleinen Moment der Stille und dann gehen wir in die Lobpreiszeit. Hans Helge, oder? Ich schiebe das hier noch ein bisschen rüber.